willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Herzliches Willkommen zu unserer Veranstaltung mit dem Titel 1914, Weltkrieg, Zeitenwende durch Widerstand und Revolution. Das Datum dieser Zusammenkunft ist kein Zufall. Wir beziehen uns auf den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 110 Jahren und auf den 9. November 1918, die Zeitenwende nach diesem Krieg. Aber zuerst möchte ich Rainer Rehfuß danken. Viele kennen ihn aus seiner Arbeit im Engelshaus. Als Rentner macht er nun in Eigenregie mit der Geschichte der Arbeiterbewegung weiter und das ist eine wichtige Aufgabe. Ich kann seine Ausstellungen nur empfehlen. Danke, Rainer, dass wir heute hier in deinen Räumen tagen können oder sein können. Ganz besonders möchte ich mich natürlich bei Rolf Becker dafür bedanken, dass er den Weg aus Norddeutschland auf sich genommen hat. Die Anfahrt war ein Krimi, umsteigen in Dortmund auf der letzten Minute. Er ist also hier, um uns die Ossietzky-Lese damit zu bereichern. Der Schauspieler Rolf Becker ist ja so bekannt, dass sich eine weitere Vorstellung erübrigt. Rolf, wir freuen uns wirklich sehr, dass du kommen konntest. Herzlich willkommen in Wuppertal.
Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid.
Genau. Auch Ulrich Klahn, meiner Linken, brauche ich nicht groß vorzustellen. Er trägt auf vielfältigste Weise zur Bereicherung der Kulturlandschaft bei, wobei er die meisten seiner Projekte, wenn nicht sogar alle, ich kenne nicht alle, in den Dienst der Bewegung der Zivilgesellschaft stellt. Er baut gerade ein neues Chorprojekt auf, das bald seinen ersten Auftritt hat. Danke, Uli, dass du dabei bist. Diese Veranstaltung hat drei Teile. Der erste behandelt den Ersten Weltkrieg und warum das heute relevant ist. Zweiter Baustein ist der Vortrag von Rolf Becker, der zu dem großartigen Karl von Ossietzky uns den in Erinnerung ruft. Drittens gibt es ein Angebot einer Führung durch die Ausstellung, die ist jetzt etwas zusammengeschrumpft wegen uns. Ich glaube, jetzt habe ich alle Ansagen gemacht. Kommen jetzt zwei Lieder von Uli Klahn, um uns ein bisschen einzustimmen. Und dann geht es nochmal weiter mit einem Beitrag zum Ersten Weltkrieg selbst von mir.
Das Kriegslied von Erich Mühsam.
Yep.
Spitzen und Sterne auf Filzen, wo der Heiler blauer Elter Teufel alle heiligen Väter, Mutter, Mutter, Sanitäter. So stirbt der edle Kriegerstand, Stiefmaul und Sand, und auf das Grab drei Schippen Sand. Mit Gott, mit Gott, mit Gott. Danke für dieses nette Geräusch. Ich habe dieses Lied, also das ist ein doppeltes Ding, der Erich Mühsam hat das natürlich über den Ersten Weltkrieg geschrieben. Ich habe es genau vor 10 Jahren vertont, als wir hier in Wuppertal diese große, weit beachtete Veranstaltungsreihe Wege aus der Gewalt nach 100 Jahren Globalisierung von Krieg und Frieden gemacht haben, also Beginn des Ersten Weltkrieges. Und das nächste Lied, auch von Erich Mühsam, das ist genau vor 100 Jahren geschrieben, im Jahr 1924 passt ganz genau in die Ausstellung. Und das geht so, das heißt Bürgers Alpdruck. Hält dich ein Spuk zum Narren, nachts schlafend hörst du im Gewänd den toten Käfer scharren. Er wühlt und bohrt, gräbt und bohrt, und seine Beine tasten von Säcke und
Weltkrieg. Mein Name ist übrigens Beatrix Sattermann vom Wuppertaler Friedensforum, wollte ich eigentlich zu Anfang gesagt haben, habe ich auf eine Besprechung von Raoul Zelig über das Buch Sterben und Sterben lassen zurückgegriffen. Sterben und Sterben lassen, der Ukraine-Krieg als Klassenkonflikt. Ich zitiere: Zu den größten Tragödien des 20. Jahrhunderts gehört bekanntlich das fatale Scheitern der europäischen Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die Internationale, nur noch in Form von Liedgut verpflichtet, der internationalen nur in Form von Liedgut verpflichtet. Entschuldigung. Reihten sich die europäischen Mehrheitssozialistinnen 1914 in die Reihen ihrer jeweiligen Nationalimperialismus ein und ließen sich widerstandslos in Schützengräben abschlachten. Als Begründung wurde angeführt, der rückständige russische Zarismus, das arrogante englische Empire, Preußens abscheulicher Militarismus stelle eine Bedrohung für die Zivilisation dar, weshalb man sich bei der Verteidigung der eigenen Nation für den Fortschritt engagieren müsse. Auf diese verheerende Fehleinschätzung folgten 9 Millionen Tote, der Siegeszug des Faschismus und ein weiterer, noch fürchterlicher Krieg. Heute hat man den Eindruck, große Teile der deutschen Linken wollten dieses Debakel nachspielen, als tragische Farce. Während die einen sich Putins kriegskapitalistisches Russland schönreden, indem sie auf eine lange Liste US-amerikanischer Staatsverbrechen verweisen, haben sich die anderen ein politisches Märchen zusammengedichtet, demzufolge die Demokratie mit Hilfe von NATO, Bundeswehr und Rheinmetall gegen den Autoritarismus verteidigt werden müsse. Vor allem die zweite Position treibt im progressiven Lager der deutschen Gesellschaft die bizarrsten Blüten. Grünwählerinnen meinen, mit Rüstungsmilliarden den Feminismus zu stärken. Antideutsche, die es sich beim Springer-Konzern oder im Staatsapparat gemütlich gemacht haben, fordern bei jeder Gelegenheit die Einrichtung von Flugverbotszonen, es sei denn, eine solche Zone soll dem Schutz vor israelischen Nachbarländern dienen. Und Vertreterinnen der sogenannten progressiven Linken, eine Strömung der Linkspartei, wollen unbedingt eine tabulose Debatte um den Aufbau einer europäischen Armee auf die Tagesordnung setzen. Zitat Ende. Aus der Geschichte könnten wir lernen, dass sich soziale und demokratische Rechte nicht in Schützengraben der Staaten Konkurrenz verteidigen lassen, im Gegenteil. Im Gemetzel der Kriege, so Raoul Zelig, wird nichts verteidigt als der Zugriff der einen oder anderen Elite auf die Reichtümer eines Landes. Sollten wir also nicht gegen jede nationale Mobilmachung und für einen antimilitaristischen Internationalismus eintreten? Wir wollen nun auf den Ersten Weltkrieg zurückschauen. Er begann, kurz gesagt, mit der Kriegserklärung Deutschlands an Russland am 1. und an Frankreich am 3. August 1914. Zur Einstimmung hier ein paar Originaltöne von Sonja Kiel.
Es ist eine gebieterische Notwendigkeit, dass die Verantwortung für das eventuelle Übergreifen des Konflikts auf die nicht unmittelbar Beteiligten unter allen Umständen Russland trifft. Telegramm nach Wien vom 28. Juli 1914. Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg. Es macht mir fast den Eindruck, als ob die Engländer versuchen wollen, sich sachte vom Schlachtfeld zurückzuziehen. Das darf meines Erachtens unter keinen Umständen zugelassen werden. Diese erbärmlichen Feiglinge müssen aus 1000 Wunden bluten, dass ihre gemeinen Krämerseelen sogar das Rechnen verlernen. Der Krieg muss ihnen auf jede mögliche Weise ins Land getragen, die Bevölkerung in fortwährender, bebender Angst erhalten werden. Ist Frankreich besiegt, da muss es seine Flotte hergeben, damit wir sie der unsrigen einverleiben, ebenso wie die russische, und dann der englischen den Garaus machen. England muss auf die Knie gebracht werden, das sind wir uns selbst schuldig. Es muss ebenso wie Belgien und Frankreich seine mittel- und südafrikanischen Kolonien an uns abtreten. Aus seiner Haut müssen wir uns Neuland schneiden für unseren Volksüberschuss. Frankreich müssen wir die Schleifung sämtlicher Festungen auferlegen, damit die Kerle endlich Ruhe geben. Franz von Reichenau, deutscher Gesandter in Stockholm am August 1914. Unser Hauptziel sei in diesem Krieg die nachhaltige Schwächung Russlands, weshalb wir auch im Falle unseres Sieges die Gründung eines unabhängigen ukrainischen Staatswesens begrüßen würden. Leopold Graf Berchtold, österreichischer Außenminister, November 1914. Das Ziel unserer Ostpolitik ist, Schutz der unterdrückten Völker gegen die zerstörenden Kräfte des Bolschewismus, Sicherstellung der großen moralischen und wirtschaftlichen Werte Deutschlands, Recht und Pflicht als Nachbar hier im Namen Europas, Ordnung und Freiheit zu schaffen. Hans von Höften, Verbindungsoffizier des Generalstabs zum Reichskanzler, Juni 1918.
Ja, also der Krieg hatte nichts mit dem Tod des österreichischen Thronfolgers zu tun, wie immer erzählt wurde, sondern war von langer Hand von den konkurrierenden Großmächten vorbereitet worden. Diesen ging es um Rohstoffe, Absatzmärkte, Einflusssphären und Stützpunkte. Eine besonders aggressive Rolle spielte hierbei das Deutsche Reich. Deutschland drängte auf eine Neuaufteilung der Welt, weil es bei der Eroberung von Kolonien zu spät gekommen war. Angesichts der ökonomischen Stärke, die es mittlerweile erlangt hatte, strebte es nun die Stellung einer Weltmacht an. Teile der internationalen Arbeiterbewegung hatten die drohende Kriegsgefahr frühzeitig erkannt. Auf den Kongressen der Zweiten Internationale wurde der Kampf gegen den Krieg als Hauptaufgabe bezeichnet. In der von August Bebel eingebrachten Resolution des Stuttgarter Kongresses 1907 hieß es, droht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klassen und deren parlamentarische Vertretungen in den beteiligten Ländern verpflichtet, alles aufzubieten, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen. Noch im Juli 1914, wenige Tage vor Kriegsbeginn, rief die SPD die beunruhigte Arbeiterschaft zu einer großen Antikriegsdemonstration auf. Aber Ende Juli, Anfang August waren die gefassten Beschlüsse nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben waren. Die sozialistischen Parteien reihten sich ein in die nationalen Zielsetzungen ihrer jeweiligen Regierungen. Folgerichtig löste sich die Zweite Internationale zu Beginn des Krieges auf. Die internationale Gewerkschaftsbewegung hatte von vornherein keine Antikriegsbeschlüsse gefasst. Karl Legien, der Vorsitzender der Generalkommission der Deutschen Freien Gewerkschaften, ist sowas wie heute der DGB-Vorsitzende, vertrat, dass der Krieg kein gewerkschaftliches Problem sei. Bereits Ende Juli hatte er sich für die Kriegsunterstützung ausgesprochen. Mitglieder der gewerkschaftlichen Generalkommission und Vertreter der SPD versicherten Ende Juli der deutschen Regierung, dass keine Streiks, Sabotage oder dergleichen zu erwarten sei. Und etwas später, dass für die Dauer des Krieges jeglicher Klassenkampf unterbleiben würde mit dem Ziel, die beste militärische Schlagkraft zu erreichen. Die Alternative lautete nicht mehr Krieg oder Frieden, sondern Verteidigung oder Verrat des Vaterlandes. Es sollte ein Frieden herrschen zwischen den Klassen, der Burgfrieden. Die deutschen Gewerkschaftsvorstände stellten sich voll hinter die Kriegsziele. Bereits am 2. August, also einen Tag nach Kriegsbeginn, wurde die sogenannte Burgfriedenspolitik beschlossen und alle Streiks beendet. Der Gewerkschaftsapparat inklusive seiner Finanzen wurden in den Dienst der Regierung gestellt. Dazu gehörte die Beteiligung an der Kriegspropaganda und sogar die Zusammenarbeit mit dem Militärapparat, um missliebige Kriegsgegner durch Einberufung oder Verhaftung aus dem Weg zu räumen. Zu Kriegsbeginn hieß es aus den Gewerkschaften, wir können uns der Erkenntnis nicht entziehen, dass die deutsche Heeresleitung in einer Zwangslage war, dass sie mit ihrem Vorgehen nur einen bereits vorbereiteten Neutralitätsbruch von gegnerischer Seite zuvorgekommen ist. Der Vorsitzende des Deutschen Bergarbeiterverbandes, Otto Hui, sprach sogar vom Naturrecht der Deutschen als Kolonisten und weltwirtschaftlicher Unternehmen. Auch an der Besetzung des neutralen Belgiens nahm die Gewerkschaftsführung keinen Anstoß. Heute weht die deutsche Flagge auf den Türmen Antwerpens, hoffentlich für immer. Die Beteiligung am Hilfsdienstgesetz, das gegen die Kriegsmüdigkeit wirken sollte, und an den Arbeitsgemeinschaften mit den Unternehmen sind weitere Beispiele der Kooperation zur Unterstützung des Krieges. Ich erwähne die Haltung der Gewerkschaftsführung auch deshalb so ausführlich, weil von vielen Gewerkschaftern heute die Gewerkschaft immer noch als quasi natürlicher Teil der Friedensbewegung betrachtet wird. Diese Einschätzung halte ich für ziemlich idealistisch. Nichtsdestotrotz ist es aktuell äußerst wichtig, für antimilitaristische Positionen innerhalb der Gewerkschaften einzutreten, aus der Geschichte zu lernen und nicht nur der Toten zu gedenken. Trotz des kollaborativen Verhaltens der Gewerkschaftsführung kam es im Verlauf des Krieges immer wieder zu wilden Streiks und Protesten, weil die Not und der Unmut so groß waren. Sie wurden nicht selten brutal niedergeschlagen und ihre Anführer in Gefängnisse gesteckt. Da die Gewerkschaften keine Arbeitskämpfe mehr führten, begannen Arbeiter, sich unabhängig von ihnen zu organisieren. Besonders in den Metallbetrieben Berlins wurden die revolutionären Obleute eine starke Kraft. Sie kämpften nicht nur gegen eine Vielzahl von Unzumutbarkeiten, sondern forderten auch politische Reformen wie Wirtschaftsdemokratie, gleiches Wahlrecht und sprachen sich für die Bildung von Räten aus. Als offenkundig wurde, dass der Krieg verloren war und die Friedensgespräche schon begonnen hatten, sollte Ende Oktober 1918 die Hochseeflotte der deutschen Marine noch einmal gegen die englische Seemacht auslaufen. Ein Harakiri-Unternehmen. Die Marine sollte eher in Ehren untergehen, als sich ergeben. Die deutschen Kriegsschiffe sollten auf keinen Fall in die Hände der Engländer geraten, sondern auf dem Meeresboden dem Zugriff des Feindes entzogen werden. Aber die Matrosen in Wilhelmshaven weigerten sich am 29. den Befehlen Folge zu leisten. Nachdem daraufhin ein Teil der Meuterer ins Gefängnis gesteckt wurde, sprang der Funke über nach Kiel. Die Kieler Matrosen verließen Schiffe und Kasernen, holten ihre Kameraden aus dem Gefängnis und bildeten Soldatenräte, um zu beraten, was zu tun sei. Ihre unmittelbaren Forderungen: der Kaiser muss abdanken und sofortiger Waffenstillstand. Die Zeitenwende hatte ihren Anfang genommen. Im ganzen Reich traten nun Arbeiter in den Streik und bildeten Arbeiterräte. Der Krieg war zu Ende. Der Kaiser musste abdanken. Die Regierung wurde an den bewährten, zuverlässigen Mehrheitssozialdemokraten Friedrich Ebert übertragen, um Radikaleres zu verhüten. Am 9. November 1918 wurde die Republik in Berlin gleich zweimal ausgerufen. Mittags vom Mehrheitssozialdemokratenführer Philipp Scheidemann und etwas später von Karl Liebknecht, von dem unabhängigen Sozialdemokraten und der Spartakusgruppe, der 1914 als einziger Sozialdemokrat gegen die Kriegskredite gestimmt hatte. Er rief die Freie Sozialistische Republik Deutschland aus. Soweit zur Geschichte und jetzt noch ein Text von Sonja, der Güter zippert.
Okay, das wiederholt sich jetzt ein bisschen, was Bea schon vorgetragen hat. Die Matrosen der Flotte des Kaisers Blaue Jungen rebellierten zuerst. Die Hochseeflotte soll auslaufen. Die Offiziere wollen lieber den Untergang in Ehren als einen schmachvollen Frieden. Die Matrosen weigern sich, sie löschen das Feuer. 600 Mann werden verhaftet, die Matrosen verlassen die Schiffe, stürmen die Gefängnisse, erobern die Stadt Kiel, die Werftarbeiter verbünden sich mit ihnen. Die deutsche Revolution hat begonnen. München folgt, Hannover, Hamburg, das Rheinland, Berlin. Am 9. November verlassen die Berliner Arbeiter die Betriebe. Von Osten, Süden, Norden ziehen die Massen zum Zentrum der Stadt. Alte, ergraute Männer, Frauen, die jahrelang an den Drehbänken der Munitionsfabriken gestanden haben. Kriegsinvaliden, Knaben, die die Arbeit der Väter übernahmen. Fronturlauber stoßen zum Zug. Kriegswitwen, Krüppel, Studenten, Bürger. Die herrschenden Gewalten weichen, ohne Kampf, ohne Widerstand. Die Offiziere ergeben sich. Wollte das Volk denn eine Revolution? Es wollte Frieden. Kampflos ist ihm die Macht zugefallen. Ernst Toller.
Ja, und jetzt bin ich auch schon am Ende. Wie es nach dem Matrosenaufstand weiterging, war sehr umkämpft, bekanntermaßen. Dazu hören wir auch noch einiges von Rolf Becker und zu dem jetzt Jochen Vogler überleitet, vom Jochen Vogler vom Friedensfonds.
Ja, ich nehme auch das Mikro, weil meine Stimme irgendwie komisch angeschlagen ist. Ich hatte mir auch noch einen etwas längeren Text ausgedacht, den spare ich mir aber. Ich habe den jetzt zusammengedampft, weil sich da vieles wiederholen würde. Nur so viel. Der 9. November 1918 ist das erste 9. November-Datum in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, der eine gewisse nachhaltige Bedeutung hat. Erinnert wird zurzeit wieder ausführlich an den 9. November 1989, der auch als Revolution bezeichnet wurde. Andere sagen, das war eine Konterrevolution, dem würde ich mich eher anschließen. 1918, die SPD mit ihrem Führungspersonal Ebert, Scheidemann, Noske wurde praktisch an die Regierungsmacht geschubst und wollte eigentlich alles so lassen, wie es war, einschließlich der Monarchie. Allerdings die revolutionäre Massenstimmung erzwang dann doch die Abdankung des Kaisers. Mit Hilfe rhetorischer Beruhigung und vor allem militärischer Macht gelang es, parlamentarisch-demokratische Strukturen gegen die revolutionären Forderungen nach rätedemokratischen Strukturen durchzusetzen. Die demokratische Gewaltenteilung Regierung, Parlament, Justiz blieb in allen Bereichen durchsetzt von den Traditionen der zu Ende gegangenen Kaiserzeit. Kleiner Einschub, auch nach der Zeitenwende im Mai 1945 blieb der alte politische Geist in den gesellschaftlichen Verantwortungsbereichen erhalten. Neben der KPD opponierten in den 1920er Jahren dagegen auch pazifistische und intellektuelle Kreise. Die Zeitschrift Weltbühne war dabei mit ihren Autorinnen und vor allen Dingen aber Autoren unter dem Herausgeber Karl von Ossietzky ein sehr beachtetes Medium. Ja, wir freuen uns sehr, dass Rolf Becker die Reise nach Wuppertal geschafft hat. Er hat uns eben erzählt, dass das auch ein bisschen abenteuerlich war. Reisen mit der Bahn sind die aktuellen Abenteuer des 21. Jahrhunderts. Rolf Becker, herzlich willkommen.
Uli sollte noch ein Lied spielen.
Uli soll spielen, ich gehe auf den Platz.
Ja, genau.
Wenn du es nicht schenkst, geht.
Das nächste Lied, was ich singe, ist ein relativ neues Lied. Die bekannte deutsche Liedermacherin Dota Kehr hat es geschrieben vor 2 Jahren, das heißt Friedenslied. Und ich habe von ihr die Genehmigung bekommen, worauf ich sehr stolz bin, das zu einem Chorsatz zu machen. Und dieser Chorsatz von dem Friedenslied, was ihr gleich als Sololied hört, wird am 8. Dezember hier von unserem großen Chorprojekt Singen von Sopran bis Bass statt Hetze und Hass in der Börse als Erstaufführung aufgeführt. Jetzt also als Solo Friedenslied von Dota.
Wir kennen den Krieg nur aus Geschichten und aus Filmen, Reportagen von weit her. Dass man auch hier Waffen baut, dass Generäle tagen, dass Gefahr droht, daran dachten wir kaum mehr. Die, die am Krieg verdienen, die ihn wollen, sind nicht die, die darin sterben. Die bringen den Stein des Krieges ins Rollen, bringen Leid und Verderben.
Danke vorab für die freundliche Begrüßung. Dank an Uli Klahn und Freude, das habe ich ja schon geäußert, über ihr und euer Kommen. Der erste Text von Ossietzky, da ist er gerade etwas über 20 geworden, ist vom 31. Mai 1913. Wir sind also noch. Ist das laut genug, so wenn ich spreche? Oder soll ich es etwas? Ist es so besser? Ist so besser. Lassen wir es noch so. Es ist also noch ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Das Heranmogeln, auch auf gewerkschaftlicher Ebene, ist ja eben schon angedeutet worden. Er zitiert zunächst Gewerkschafts- und SPD-Presse, also kein Ossietzky-Text, sondern er zitiert: Nur auf das gute Schwert gestützt, können wir den Platz an der Sonne erhalten, der uns zusteht, aber freiwillig nicht eingeräumt wird. Das ist die Kriegsdrohung schon drin enthalten, ein Jahr vor dem Krieg. Ähnlichen Äußerungen begegnen wir tagtäglich in unserer nationalistischen Presse. Symptom dafür, wie sehr ein Grundirrtum Gemeingut werden kann. Eine Frage, die ich mir heute oft stelle, angesichts dessen, was militärisch vorbereitet wird gegen Russland. Dieses, das ist weiter jetzt aus Ossietzky, blinde urteilslose Vertrauen auf die bewaffnete Macht ist eine wahre Kulturschande. Der Glaube an die Bajonette verdrängt immer mehr die politischen Überzeugungen. Unsere Regierung ist nicht verpflichtet, aus Katastrophen zu lernen, wenn es nur das Volk täte. Wir bleiben noch vor dem Ersten Weltkrieg, gehen auf den 11. April 1914. Wir erleben augenblicklich alle Schwankungen und Widersprüche einer Übergangszeit. Eine Kultur liegt im Sterben. Die Keime einer neuen sind kaum sichtbar. Der arbeitende Mensch steht heute in einem Emanzipationskampf, wie ihn die Weltgeschichte noch nicht gesehen hat. Zum ersten Mal pocht er wirklich auf seine Menschenwürde und fordert seinen Anteil an den geistigen und an den materiellen Gütern dieser Welt. Bitter ist, dass sich das geistige Deutschland in seiner großen Mehrheit den Emanzipationskämpfen fernhält. Wenn man nach einem boshaften Ausspruch Lichtenbergs in Deutschland eher die Nase rümpfen als die Nase schneuzen lernt, stehen die Vertreter von Kunst und Wissenschaft blasiert abseits. Der politische Kampf ist ihnen zu roh. Das ist umso beklagenswerter, als gerade das Beispiel und Bekenntnis geistig hervorragender Menschen Tausende aufrütteln könnten, die zu einem eigenen Entschluss bisher nicht die Kraft finden. Deshalb arbeiten wir für die Demokratie. Nicht als Endziel, sondern als Ausgangspunkt für neue Entwicklungsmöglichkeiten. Und wir kämpfen nicht aus irgendeinem dunklen Drange heraus, sondern weil die Erfahrung unsere Lehrmeisterin ist. Wir kämpfen nicht, weil wir glauben. Wir kämpfen, weil wir wissen. 1. Februar 1919. Wir lassen den Ersten Weltkrieg ganz außen vor. Überschrift: Ein Wort an alle Schwachmütigen. Deutschland hat bis zum Jahr 1848 nur eine einzige, alle Volksschichten erfassende Revolution gehabt, den großen Bauernkrieg. Und diese Bewegung wird in einem gründlich theologischen Zeitalter so stark von messianischen Hoffnungen durchsetzt, dass für den rückschauenden Betrachter das Religiöse das Soziale verschleiert. Kein Bastilliensturm kennt die deutsche Geschichte. Nur so ist es denkbar, dass man in ratloser Verblüffung die neuen Typen der Spartakusbewegung bestaunt, die in den letzten Monaten zur Erscheinung gekommen sind. Da kommen wir hier an. Zusammengebrochen ist nicht nur ein Staat, der sich unbesiegbar wähnte. Zusammengebrochen ist nicht nur eine Wirtschaftsordnung, die von ihren Nutznießern für bombensicher gehalten wurde. Zusammengebrochen ist vor allem der bürgerlich-kapitalistische Geist, der seit 100 Jahren die Köpfe beherrschte und auch große Teile der sozialistischen Arbeiterschaft weit mehr im Banne hatte, als sie es gerne wahrhaben möchte. Neben diesem großen Kessel, in dem es brodelt und nach vorn ringt, verwandelt noch immer einer, den man nicht übersehen darf. Herr Durchschnittsmensch. Er geht mit süß-saurem Lächeln einher und wundert sich im Grunde seines Herzens, dass er noch nicht umgebracht ist. Aber er lässt es sich nicht merken. Er hat alle Erschütterungen der Weltgeschichte überlebt. Sein Typ ist in der Tat unsterblich. Er ist immer gaffender gewesen, niemals erlebender, immer Zeuge, niemals Blutzeuge. Er hat während des Bastilliensturms im Keller gehockt und kam erst wieder hervor, als er sah, dass es ihm nicht an den Kragen ging. Er hat nacheinander König, Königin, Girondisten und Jakobiner zum Guillotinenplatz begleitet, hat öffentlich die Kamagnole gesungen und heimlich Getreide geschoben. Mit guter Gesundheit und gefüllten Taschen ist er über die Zeiten gekommen. Ob er auch diesmal der Lachende bleibt, das hängt davon ab, wer die Oberhand behält. Wir müssen den plumpen Glauben an die Macht niederringen. Wir müssen der Macht vertrauen lernen, die im Geist gewurzelt, der die Tochter der Gerechtigkeit ist. Was zusammengebrochen ist, war schlecht fundiert. War nicht Wahrheit, sondern Kulisse. Wir hatten eine wunderbar entwickelte Technik, eine aller irdischen Gebundenheit spottende Wissenschaft. Wissenschaft und Technik aber schufen Werkzeuge der Vernichtung, Werkzeuge grässlichen Mordes. Wir müssen die Wissenschaft wieder menschlich machen. Rheinmetall wäre das heute. Wir haben allzu sehr das kalte Fachwissen des Naturwissenschaftlers verwechselt mit dem großen Wissen vom Leben. Wir könnten sehr viel Wärme in die Welt bringen. Nicht beten, lehre dich die Not, sondern denken und handeln. Und im Juni 1919 schreibt er Revolution. Das ist ein Anstürmen, wieder ein morsch gewordenes Haus. In allen Fugen kracht der alte Bau und bricht zusammen. Mitten im Grauen des Krieges haben wir ein neues Menschentum geahnt. Können wir es erklären? Nein. Wir wissen nur eins. Es war der Gegensatz zu unserem ganzen Tun und Treiben. Wir müssen den Menschen schaffen, dem kein Staat, keine Partei mehr befehlen darf, du sollst töten, oder du sollst dich töten lassen. Revolution hat bisher Bruch mit der Vergangenheit bedeutet. Die deutsche Revolution hat den bedenklichen Vorzug, diese Vorstellung gründlich revidiert zu haben. Unsere Revolution ist keine Kopie der französischen. Die ist deutsch bis auf die schwachen Knochen. Wir haben zwar gleichfalls Berg und Ebene, aber sie sind bei uns beide gleich schwach. März 1921, dass auf eine Revolution eine Gegenbewegung folgt, ist, wie die Geschichte lehrt, nicht absonderlich. Aber dass der Revolution gleichsam von ihrem ersten Tage an die Gegenrevolution auf den Fersen ist, das ist ein Vorgang typischer Deutschheit. Die große englische Revolution wurde von dem neu erstehenden Königtum in England verschlungen. Die französische Revolution verröchelte unter den Stiefeln von Napoleon. Von dem Geist aber, der diese großen Volksbewegungen erfüllte, ist bis auf den heutigen Tag in beiden Ländern manches übrig geblieben. Und jeder Fremde wird es fühlen, dass diese beiden Völker, England und Frankreich, ihrem König seinen Kopf vor die Füße gelegt haben. Das deutsche Kaiserreich ist an dem Militarismus zugrunde gegangen, den es selbst gezüchtet. Schlimm genug war es, dass man alte Formationen mit ihren reaktionären Führern geschlossen übernahm. Schlimmer aber war es, dass man sich nicht freimachen konnte von der Vorstellung, ein moderner Staat brauche, um die Achtung der Welt zu genießen, eine starke Wehrmacht. Er schreibt ja nichts von Pistorius. Dass man nicht dem neuen Geist vertraute, der damals im November 1918 mit unseren Truppen ins Land kam. Das ist die Schwäche des neuen Systems. Und davon lebt die monarchistische Reaktion. Deshalb wandelt heute die Republik schwankend auf dem schmalen Grat. Und deshalb stehen ihr noch 20 bittere Jahre bevor. Er schätzt 1921, dass die Demokratie noch 20 Jahre hält. Nach 9 Jahren von diesem Datum aus gesehen, war es zu Ende. 20. September 1924, Deutsche Linke, ist nicht heute geschrieben. Bei uns gibt es Parteien, die im Parlament links sitzen. Aber es gibt keine Linke. Es gibt keine republikanische Solidarität. Es ist keine billige pessimistische Attitüde, sondern eine recht zwangsläufige Erkenntnis, wenn man es einmal offen sagt, es gibt keine Republik in Deutschland. Es liegt leider umgekehrt. Die Republikaner sind ohne Republik. Und es gibt keine Republik, weil es keine Linke gibt. Weil das große Gelände der Mitte, er meint die Mitte der Parteien, alles aufsaugt. Weil man hier viel lieber ausbalanciert als kämpft. Die ersten Andeutungen, wie wir schon hören, in Bezug auf Veranstaltungen, wie wir sie heute auch machen, die unvollendete Revolution. Sie ist nicht vollendet worden in der Weimarer Zeit und sie wird wieder aufgehoben heute. Was jetzt hier am 4. Januar 1927, vor Jahresfrist fassen ein paar Menschen den Beschluss, die im Parlament verfahrene Abfindungsfrage durch Volksentscheid zu lösen. Die große Presse erklärte die Leute sofort wie für verrückt. Ein paar Wochen später war die Fürstenenteignung Massenparole geworden. Und ein paar Monate später war der Volksentscheid da, imponierend noch im Unterliegen. Heute haben die Hohenzollern ihr Geld, in unserem heute die Rekonstruktion des Schlosses in Berlin. Niemand spricht mehr davon. Typischer Verlauf einer Volksbewegung in Deutschland. Der liberale Demokratismus erschöpft sich in der breiten Lobpreisung des Parlamentsstaates. Er sieht nichts Werdendes, ahnt nichts von einem Problem der Köpfe, geschweige denn von denen des Magens. Der böse Satz von Anatole France: Das Gesetz verbietet in seiner majestätischen Gleichheit, den Reichen wie den Armen unter den Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen. Dieser böse Satz kennzeichnet eine Demokratie, die nur in ihren Institutionen und für ihre Institutionen lebt. In der unbedingten Ablehnung der Tatsache, dass selbst diese Republik, er spricht von der Weimarer, ich denke an die heutige, dass selbst diese Republik revolutionären Ursprungs ist. Dass es diese Republik ohne den 9. November 1918 niemals gegeben hätte. Wir fragen, was haben die großen Parlamentspolitiker, diese Strategen der Opportunität, was haben sie eigentlich erreicht? Die Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit sind schärfer als jemals. Die Hohenzollern haben ihre Millionen. Die Zensur ist wieder da. Das sind die Resultate. Und wenn auch sonst weiter nichts stabilisiert ist, so doch der Kapitalismus. Auf Klagen von unten, nein, dafür ist kein Geld da. Kein Geld für die Arbeitslosen, kein Geld für ein großes Wohnbau- und Siedlungsprogramm. Klingt vertraut. Die Außenseiter aber fragen, zu diesem Effekt eine welthistorische Umwälzung, deswegen soll einmal die rote Fahne über Deutschland geweht haben, enthält nicht der revolutionäre Ursprung der Republik auch eine revolutionäre Verpflichtung? Das alles schreibt ein Ossietzky, der in keiner Partei ist. Also. Ja. 6. November 1928, in einem großen Sprung. Deutschland ist unter allen Ländern des Krieges das einzige Land, das mit Fug sagen kann, der Friedensvertrag habe ihm Nutzen gebracht. Es hat zwar Gebiete verloren, es muss schwere Reparationen leisten, noch ist ein Stück Rheinufer besetzt. Dafür aber hat es kein Deutschland über See zu verteidigen. Es kann ruhig schlafen, wenn in China oder in Marokko die Gewehre losgehen. Es ist von der Qual der Wehrpflicht befreit. Gemessen an den militärischen Sorgen der anderen sind die Deutschlands für die Katz. Aber was wäre eigentlich, wenn wir gesiegt hätten? Dann wäre bis heute kein Frieden in der Welt. Deutschland ist das einzige Land, das nicht imstande ist, eine Verbesserung zu begreifen. Kein Politiker von irgendeiner Partei verschmäht es, von der Verarmung und der Verelendung zu sprechen, nicht etwa von der durch die eigenen Kapitalisten bewirkte, sondern von der Verarmung durch die Reparationszahlung. Und niemand spricht mehr von der Inflation, diesem gigantischen Raubzug durch die Ersparnisse der kleinen Leute. Von folgender kümmerlichen Phrase leben alle. Nicht Auswanderung, Geburtenbeschränkung und Internationalisierung können uns retten, sondern nur Grenzen, die uns einengen. Das deutsche Schicksal ist eine Raumfrage. Das deutsche Schicksal ist keine Raumfrage. Er bezieht sich da auf das Buch von Grimm. Ist keine Raumfrage. Es kommt nicht darauf an, wie viel Platz ein Volk unter der Sonne einnimmt, sondern wie die Güter darauf verteilt sind. Wenn die herrschende Klasse über die Kriegsniederlage lamentiert, so muss ihr klar gemacht werden, dass die glanzvollen Fassaden ihrer Industriepaläste die Monumente eines viel beweiskräftigeren Sieges sind. Des Sieges über das eigene Volk. Deutschland ist das einzige Land, wo Mangel an politischer Befähigung den Weg zu den höchsten Ehrenämtern sichert. Ja. Deutschland ist infolgedessen auch das einzige Land, das ohne Erhebung an seine Revolution zurückdenkt. In keiner Schule wird gelehrt, dass die lange veraltete Einrichtung beseitigt viel Schutt und Mörder fortgefegt hat. Die Leute, die sie emporgetragen hat, heißen die Novemberverbrecher. Dieses gegenwärtige Kabinett ist hervorgegangen aus den Parteien, denen der Umsturz den Weg zur Herrschaft freigemacht. Ein Weg, den sie aus eigener Kraft niemals gefunden hätten. Deutsche Revolution. Ein kurzes, pathetisches Emporrecken und dann ein Niedersinken in Alltäglichkeit. Massengräber in Berlin. Massengräber in München. Massengräber an der Saale, am Rhein, an der Ruhr. Ein tiefes Vergessen liegt über diesen Gräbern. Ein trauriges Umsonst. Ein verlorener Krieg kann schnell verwunden werden. Eine verspielte Revolution, das wissen wir, ist die Niederlage eines Jahrhunderts. Das Jahrhundert geht jetzt in unseren Tagen zu Ende. 11. November 1928. Die kommunistischen Abgeordneten Münzenberg und Pieck haben ein Volksbegehren angemeldet, Zitat, der Bau von Panzerkreuzern und Kriegsschiffen ist verboten. Deutschland ist im Sinne des Versailler Vertrages entwaffnet. Lassen wir beiseite, was in seiner Metallindustrie, in seinen hochgezüchteten chemischen Werken, in seiner vorzüglich entwickelten Flugzeugtechnik an Wehrpotenzen zu mobilisieren wäre. Im Sinne des Vertrages ist Deutschlands Rüstung abmontiert und verschrottet. Aber noch zittert um die einstmals kompakteste Militärmacht das Misstrauen. Der deutsche Schlachtengott ist exiliert, aber seine Altäre stehen noch. Der Panzerkreuzer ist militärisch eine Lappalie, gefährlich nur als Eröffnung einer Serie. Zunächst aber müssen die 4 Millionen Stimmen für das Volksbegehren aufgebracht werden. Es geht darum, endlich jenen perfiden Militarismus zu treffen, der immer wieder den Weg durch die Seitentüren gefunden hat. Zum ersten Mal sind wir ihm ganz dicht an der Gurgel. Wer zögert da? 29. Januar 1929. Es ist sehr merkwürdig, dass die Sozialdemokraten, die doch vom marxistischen Dogmatismus herkommen, heute vom Glauben an den Parlamentarismus ganz durchdrungen sind. Sie glauben an die Abstimmungszahlen wie an mystische Verlautbarung. Sie vergessen darüber, dass die letzte Entscheidung darin liegt, welche ökonomische Kraft hinter den Parteien außerhalb des Parlaments liegt. Die Demokratie verliert ihren Sinn, wenn die Beauftragten, die Parteiführer, die Abgeordneten ohne Verbindung mit ihrem Auftraggeber, ohne Verbindung mit der Bevölkerung bleiben. Jeden Demokraten muss eine Gänsehaut überlaufen, wenn er im parteiamtlichen sozialdemokratischen Pressedienst vom 21. Januar, also von letzter Woche, von ihm aus gesehen, Folgendes liest. Die Demokratie innerhalb, also ich zitiere jetzt mit Ossietzky, die Demokratie innerhalb des Proletariats, echte demokratische Organisationen der Arbeiterschaft, gibt es eben nur in der sogenannten bürgerlichen Demokratie. Heiliger Lassalle, bitte für deine Ehre. Also, Maul halten. Denn, wie schon gesagt, Demokratie innerhalb des Proletariats gibt es eben nur in der bürgerlichen Demokratie. Das ist die letzte sozialistische Verkehrsordnung. Wer weitergeht, wird erschossen. 7. und 14. Mai 1929, 1. Mai in Berlin. 22 Tote, über 100 Schwerverletzte. Als Sachwalter des Sozialdemokratischen Parteivorstandes hat Polizeipräsident Zörgiebel den Maiumzug verboten. Sachliche Motive hatte er nicht dafür. Weil gefürchtet wurde, die Kommunisten könnten nach ihren Erfolgen bei einigen Betriebsratswahlen glanzvoller aufziehen als die Sozialdemokraten, musste das Verbot aufrechterhalten bleiben. 22 Tote, über 100 Schwerverletzte. Ich frage, Herr Polizeipräsident, wo ist die Verlustliste Ihrer Beamten? Ich frage das nicht aus Zynismus so. Ich frage nur zur Ergründung der Wahrheit. Wenn bei einem angeblich so wilden Aufstand, einer solchen Erhebung, nur die Aufständischen Verluste haben, dann handelt es hier entweder um einen typischen Kriegsbericht, in dem ja immer die anderen zerschmettert werden, Oder die Geschichte vom Aufstand ist ein aufgelegter Schwindel. Schuldig ist nicht der einzelne Polizeiwachtmeister. Schuldig ist der Herr Polizeipräsident, der in eine friedliche Stadt die Apparatur des Bürgerkriegs getragen hat, damit die Staatsautorität gerettet werden konnte, die in Wahrheit durch nichts gefährdet war, als durch die Unfähigkeit ihres Inhabers. Abdankung, Herr Polizeipräsident. Und wen eine Woche später, auch noch 1929, schreibt er dazu: Die Sozialdemokratie ist von ihrer genialen Führung ganz sacht nach rechts kutschiert worden. Wo werden die ahnungslosen Genossinnen und Genossen, die ihren Lenkern gehorsam vertrauten, eines Tages aufwachen? Sozialismus? Bei der Sozialdemokratie suchen? Nein. Das hieße von einem Brombeerbusch Bananen verlangen. Wie leicht glitten die Herren über die schreckliche Zahl von zwischen 24 Toten hinweg. Kämpfe erfordern Opfer. Das war der Tenor ihrer Ausführung. Nein, 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 meine Herren Minister, es ist nicht gekämpft worden. Es ist nur gestorben worden. Nur die eine Seite hat die Toten geliefert. Wenn wir es nicht schon gewusst hätten, so ist es jetzt klar. Wir haben ein Ausnahmegesetz gegen die Kommunisten. Die bürgerlichen Regierungen spannten voller Hemmung noch das Reichsgericht an. Das ist eine vergangene Epoche. Heute ruht das Ausnahmegesetz im Gummiknüppel eines jeden Polizisten. 13. August, also zwei Monate später, wir sind immer noch im Jahr 1929, vier Jahre vor 33, Überschrift: Die Internationale der Angst. Die Furcht vor dem Kommunismus hat sich mehr und mehr zu einer internationalen Psychose entwickelt. Der Faschismus zum Beispiel rückt den demokratischen Staaten heute viel näher an die Gurgel als der Kommunismus. Es bebt eine tiefe Unruhe in der kapitalistischen Welt, die niemals wieder aufhören wird. Der Begriff des Besitzes ist fragwürdig geworden und unpersönlich. Die Enteignung hat innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft längst begonnen, hat die vielen kleinen Geldschränke und Truhen längst konfisziert und längst den letzten Sparschrumpf ausgeleert. Der Kapitalismus hat sich selbst isoliert. Im 1. Oktober, immer noch das Jahr 29, die Sozialdemokratie hat keine runde Gestalt mehr. Der Erdrutsch an ihren Grenzen hat begonnen. Die Gewerkschaften leiden mehr und mehr unter der wachsenden Arbeitslosigkeit. Die widerstandslose Hinnahme arbeiterfeindlicher Schiedssprüche raubt ihnen das Vertrauen auch ihrer alten Mitglieder. Wie es mit dem Geist der Arbeitgeber steht, beweist das in diesen Tagen veröffentlichte Programm der Spitzenverbände des Unternehmertums. Da wird, Zitat, in kraftvoller Entschlossenheit von der Regierung gefordert, sofort an das Rettungswerk zu gehen. Natürlich sollen die Löhne und Gehälter den gegebenen Wettbewerbsverhältnissen angepasst werden. Keine Zitate von heute. Deshalb die, wieder Zitat, individuellere Lohngestaltung, deren Voraussetzung wieder eine Reform des Tarif- und Schlichtungswesens sein soll. Deshalb die Generalattacke auf die Sozialversicherung, damit sie unverzüglich, wörtlich, unverzüglich mit den wirtschaftlichen Kräften unseres Volkes in Einklang gebracht wird. keine Parolen der FDP. Kurzum, es ist der gleiche Inhalt und die gleiche Melodie wie seit Jahren. Nur, dass die Herren inzwischen von ihrer Schrecklichkeit einiges eingebüßt haben. Ihre Betriebe stehen still. Ihre Gehirne auch. Der objektive Befund der gegenwärtigen Situation stellt sich als hochgradig revolutionär dar. Aber die Menschen sind es nicht. Viele davon sind sehr müde, gewiss. Aber die meisten sind geduldig. Und die Sorge um sich und die nächsten Angehörigen lähmt ihren Blick fürs Ganze. So aufgelockert waren die sozialen Verhältnisse niemals. Und niemals trieb das kapitalistische System so mutlos, so abdankungsreif dahin. Entsprechend die Frage von Ossietzky am 24. November 1931, wer gegen wen? Die Nationalsozialisten haben nun auch in Hessen die bürgerlichen Parteien überrannt und die Sozialdemokratie stark ins Hintertreffen gebracht. Die Kommunisten haben viel erobert, die neue sozialistische Arbeiterpartei SAP hat trotz ungünstiger Verhältnisse ein Mandat gewinnen können. Und von den alten Bürgerparteien hat sich nur das Zentrum behauptet. Die Massen der enteigneten Bürger flüchten hinter die Palisaden der nationalsozialistischen Partei. Angesichts des ungeheuren Anwachsens dieser Partei, die noch vor ein paar Jahren eine etwas zweifelhafte Sekte war, verliert die Frage fast an Bedeutung, ob und wann sie regieren wird. 4 Jahre vor 1933. Schon lange kommt die Regierung Brüning ihr auf allen Wegen entgegen. Die Notstandsverordnungen, die Militarisierung des Innenministeriums, alles das sind Maßnahmen, die den Zustand von morgen oder übermorgen vorwegnehmen. Hitler regiert nicht, aber er herrscht. Das Millionenheer, das sich dem Faschismus in die Arme wirft, fragt nicht, weil ihm nichts mehr zu fragen übrig geblieben ist. Jeder hofft, niemand fragt. Darin liegt das Glück des Nationalsozialismus. Darin das Geheimnis seiner Siege. Der Bürgerkrieg der deutschen Sozialisten untereinander wird immer naturwidriger. Der Fundus, um den sie sich streiten, wird immer kleiner. Und dieser Fundus ist die Deutsche Republik. Hat der Faschismus einmal gesiegt, so werden die Sozialdemokraten ebenso wenig zu melden haben wie die Kommunisten. Auch hier lautet die Frage, wer gegen wen? Proletarier gegen Proletarier. Arbeitende gegen Arbeitende. Es wäre eine Utopie und würde der Sache nur schaden, heute bereits die gemeinsame revolutionäre Front aller sozialistischen Parteien zu fordern. Wenn zunächst nur ein taktisches Notprogramm fruchtbar gemacht werden könnte. Ein Programm der produktiven Abwehr, Verteidigung der sozialen Arbeiterrechte und der politischen Bürgerrechte gegen das System der Notverordnung und den Faschismus, gegen Brüning und Gröner, gegen Hugenberg und Hitler. Wie viele Minuten oder Sekunden vor 12 es schon ist, lässt sich nicht sagen. Periculum in Mora. Gefahr im Verzug. 3. Mai 1932. Die alte Weimarer Koalition besteht nicht mehr. Das Zentrum ist im Abmarsch begriffen, die bürgerlichen Zwischenstufen sind dahin. Die Sozialdemokratie ist außen abgeschabt, jedoch im Kern intakt. Auch die Kommunisten brüten über einer Verlustliste. Auch sie sind im Kern unversehrt, aber ihre Außenposten kleinbürgerlich randalierender Mitläufer sind zu Hitler übergelaufen. Trotzdem, niemals war die Gelegenheit zu einer Annäherung der beiden großen sozialistischen Parteien günstiger. Niemals aber auch sprach die Notwendigkeit diktatorischer, nicht um die Verschmelzung beider Parteien handelt es sich, sondern um ein operatives Zusammengehen zur Verteidigung der Arbeiterklasse. Es wird nicht leicht sein, die Sozialisten aller Richtungen auch nur diskutieren zusammenzubringen. Es kommt nicht mehr darauf an, Recht zu behalten, sondern sämtliche Teile der sozialistisch organisierten Arbeiterschaft vor der Vernichtung zu retten. Es geht um den Fundus der Arbeiterschaft, ihre Presse und ihre Gewerkschaftshäuser und schließlich um ihr lebendes Fleisch und Blut, das Hoffen und Vertrauen und Kämpfen will. Ich frage euch, Sozialdemokraten und Kommunisten, werdet ihr morgen überhaupt noch Gelegenheit zur Aussprache haben? Wird man euch das morgen noch erlauben? In diesen Tagen steht das Schicksal aller deutschen Sozialisten und Kommunisten zur Entscheidung. Mai 1932. Ich muss sitzen. In diesen Tagen beziehe ich ein preußisches Gefängnis, um die 18 Monate abzusitzen, die mir der 4. Strafsenat am 23. November vergangenen Jahres wegen Landesverrats und Verrats militärischer Geheimnisse zudiktiert hat. Es ist also der Augenblick gekommen, wo ich meine Tätigkeit an der Weltbühne unterbrechen muss. Der von der Verteidigung am 30. Dezember an den Reichspräsidenten gerichtete Antrag auf Begnadigung ist vor kurzem abgelehnt worden. Das eine sei versichert. Wir haben nicht an weiche Gefühle appelliert, sondern haben Recht gefordert. Recht, das durch ein Urteil verletzt wurde, gegen das keine Rechtsmittel geltend gemacht werden können. Revision gibt es nicht. Über eines möchte ich keinen Irrtum aufkommen lassen. Ich gehe nicht ins Gefängnis aus Gründen der Loyalität, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin. Ich beuge mich nicht der in roten Sammet gehüllten Majestät des Reichsgerichtes, sondern bleibe als Insasse einer preußischen Strafanstalt eine lebendige Demonstration gegen ein höchstinstanzliches Urteil, das in der Sache politisch tendenziös erscheint und als juristische Arbeit reichlich windschief. Diesen Protest lebendig zu halten, das bin ich all denen schuldig, die für mich eingetreten sind. Das bin ich auch den namenlosen proletarischen Opfern des 4. Strafsenats schuldig, um die sich niemand außer den Parteifreunden gekümmert hat. Die große Spinne von Leipzig, das Reichsgericht, soll einen Bissen zu viel geschluckt haben. Damit beantworte ich zugleich eine Frage, die mich bis heute in einigen hundert Briefen und Gesprächen bedrängt hat. Die Frage heißt ganz simpel: Mensch, warum türmst du nicht? Natürlich bestreite ich das Recht des Publizisten nicht, sich dem Zugriff der herrschenden Gewalten durch die Flucht zu entziehen. Ein Recht, das übrigens jeder unschuldig Verurteilte hat, dem der normale Weg zur Rehabilitation versperrt ist oder der den Glauben an die richterliche Objektivität verloren hat. Es handelt sich aber in jedem Einzelfall darum, das Wirksamere zu tun. Von allen, die meine Arbeit freundlich oder feindlich verfolgt haben, verabschiede ich mich wie der brave Soldat Schweig. Also, noch ein Krieg, um 6 Uhr abends, im Kelch. Und Tucholsky schreibt für Karl von Ossietzky in der Weltbühne am 17. Mai 1932 Generalquittung. Karl von Ossietzky geht für 18 Monate ins Gefängnis, weil sich die Regierung an der Weltbühne rächen will. Karl von Ossietzky geht ins Gefängnis für alle seine Mitarbeitenden. Dieses Urteil ist die Quittung der Generale. Der Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt. Die Angeklagten hatten vor der Öffentlichkeit nichts zu befürchten. Die Regierung alles. Die Angeklagten hatten ein gutes Gewissen. Die Regierung hatte das nicht. Den Angeklagten und den Verteidigern wurden strenge Schweigepflicht auferlegt. Es durfte nichts über das, was Gegenstand der Verhandlung gewesen war, veröffentlicht werden. Auch nicht nach dem Urteilsspruch. Es ist eine Frage der Taktik und des Temperamentes, ob man das befolgt. Nicht wissen, was morgen mit einem geschieht und dabei seine Arbeit tun. Es ist nicht leicht. Das hat Karl von Ossietzky seit etwa 2,5 Jahren getan. Alle anständig empfindenden Menschen werden die Begnadigung folgen. Gummiknüppel sind keine Argumente. Und vom 1. Juli 1932 eine Ossietzky-Rede, die er nicht verschriftlicht hat, schon Schaden gehalten, mitgeschrieben von Johannes Bückler in der Weltbühne, erschienen dann am 5. Juli 1932. Und wegen der Veröffentlichung des Tucholsky-Textes Soldaten sind Mörder in der Weltbühne hatte Reichswehrminister Wilhelm Gröner Karl von Ossietzky als verantwortlichen Redakteur gerichtlich angeklagt. Tucholsky konnte nicht angeklagt werden, weil er aus politischen Gründen bereits seit 1929 in Schweden lebte. Die Mitschrift der Ossietzky-Rede von dem Johannes Bückler: Wir, Anhänger des Friedens, haben die Pflicht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Krieg nichts Heroisches bedeutet, dass er nur Schrecken und Verzweiflung über die Menschheit bringt. Gerade weil wir wissen, dass die machtpolitische Situation für uns im Augenblick nicht günstig ist, gerade deshalb müssen wir eine lapidare Sprache führen. Aber diese lapidare Sprache geht von Lao Tse über die Bibel und Kant durch die ganze Literatur. Alle haben den Krieg als Mord und das Soldatenhandwerk als Mörderhandwerk gezeichnet. Seit 2000 Jahren streitet man sich um diese Dinge herum. Es ist der ewige Zwiespalt zwischen der Staatsmoral und dem Individuum. Man kann es auf die Formel bringen: Im kleinen Mörder schlägt man den Kopf ab. Im großen setzt man einen Lorbeerkranz auf. Wir greifen hier aber nicht nur an. Wir verteidigen das Recht auf Leben. Ossietzky Wundorf wurde aufgrund einer Weihnachtsamnestie für politische Häftlinge am 22. Dezember 1932, also 6 Wochen vor der Machtübergabe an Hitler, nach 227 Tagen Haft vorzeitig entlassen. Zum sich anbahnenden Ende der Weimarer Republik schrieb er ungeachtet der ihm persönlich drohenden Konsequenzen eine Woche später in der Weltbühne am 1. Januar 1933, würde die Hitlerpartei heute jäh in Atome zerspringen, so bliebe doch das Faktum bestehen, dass sie noch vor kurzem 15 Millionen Wähler gefunden hat. Sie muss also nicht nur einem politischen Bedürfnis, sondern auch einer speziellen deutschen Gemütslage entsprechen. Ihre Brutalität, ihre Großmäuligkeit, ihre Hirnlosigkeit haben nicht abschreckend, sondern anziehend gewirkt und bedingungslose Gefolgschaft gefunden. Das bleibt eine nicht leicht zu beseitigende Tatsache. Die Nationalsozialistische Partei hat für 15 Millionen Deutsche genau das erfüllt, was sie sich unter einer politischen Partei vorgestellt haben. Niemals ist das deutsche Bürgertum so ehrlich gegen sich gewesen, wie in diesen paar Jahren nationalsozialistischen Wachstums. Der ökonomische Zusammenbruch hat die innere Rohheit, die plumpe Geistfeindlichkeit, die harte Machtgier bürgerlicher Schichten bloßgelegt. Nur einmal haben nationalistischer Blutrausch und politische Hilflosigkeit so bedenkenlos Hochzeit gefeiert. Das war 1914 zu Kriegsbeginn. Insofern ist die Nationalsozialistische Partei in der in Permanenz erklärte 4. August 1914. Sie trägt am deutlichsten die Illusion dieses traurigsten Datums der deutschen Geschichte in eine veränderte Zeit. Der große völkische Führer mag seine Saison haben und mag mit dieser abblühen. Was er an bösen und hässlichen Instinkten hervorgerufen hat, wird nicht so leicht verwehen und wird für lange Jahre noch das gesamte öffentliche Leben in Deutschland verpesten. Neue politische und soziale Systeme werden kommen, aber die Folgen Hitlers werden auferstehen und spätere Generationen noch werden zu jenem Kampf antreten müssen, zu dem die Deutsche Republik zu feige war. Fragen sehr deutlich ins Heute verweisen. 7. Februar 1933. Seit einer Woche liegt die Macht bei der Nationalsozialistischen Partei. Herrscht der Faschismus. Da schreibt Karl von Ossietzky: Sie, Herr Reichskanzler Hitler, sind der Führer einer Partei, die durch rücksichtslose antikapitalistische Propaganda in die Höhe gekommen ist. Jetzt, wo Sie oben angelangt sind, gibt es das nicht mehr. Jetzt haben Sie den Restbestand des deutschen Kapitalismus zu konsolidieren, den Großgrundbesitz zu retten, die Ansätze zur Gemeinwirtschaft wieder rückgängig zu machen. Jetzt stehen Sie auf der anderen Seite der Barrikade. Und das werden auch Ihre braunen Truppen spüren müssen. Kurze Zeit, ein paar Monate später, wurde ja der soziale Flügel der NSDAP mit Maschinengewehren ausgeschaltet. Der erste Regierungsaufruf ist nur aus dieser inneren sozialen Diskrepanz zu verstehen. Er vertuscht die eigenen Widersprüche mit anklägerischem Pathos gegen Republikaner und gegen Kommunisten. Die Rechtsparteien sind unseren Freunden von links in manchem unterlegen, aber den kalten, harten Machtwillen, das Fingerspitzengefühl für die wirklich entscheidende Position, das haben sie ihnen voraus. Die Bevölkerung hat eine gute Witterung dafür. Und deshalb ging sie zu den Extremen rechts und links. Die Gegenrevolution hat kampflos die Höhen besetzt. Sie beherrscht das Tal. Und wir? Wir leben im Tal. Wir müssen wohl mit neuen Menschen wieder beginnen müssen. Karl von Ossietzky wird nach der Machtübernahme an Hitler wieder festgenommen, einen Tag nach dem Reichstagsbrand. Auch das genau kalkuliert. Der Gefängnishaft folgen jetzt KZ-Internierungen verbunden mit Misshandlungen, zunächst in Sonnenburg bei Küstrin, schließlich in Esterwegen als Häftling Nummer 562. Das Foto findet man in fast jedem Buch, das sich mit Ossietzky beschäftigt. Im KZ Sonnenburg wurde er nach Bericht eines Mithäftlings wörtlich besonders malträtiert. Der Bericht erschien 1934 in der Exilzeitschrift Die Neue Weltbühne. Zitat: Die Gefangenen traten auf dem Hof zum Dienst an. Karl von Ossietzky wurde im Laufschritt umhergejagt, musste sich hinwerfen, aufstehen, wieder hinwerfen, aufstehen, hinwerfen, aufstehen. Betrunkene SA-Leute ließen sich das Vergnügen nicht nehmen, hinter ihm herzulaufen und Ungeschicklichkeiten Ossietzkys durch Schläge zu bestrafen oder durch Fußtritte. Oft vermochte sich Ossietzky kaum noch zu erheben, lag stumm da, aber ohne Protest, ohne seinen Schmerz zu äußern. Solche Augenblicke nutzte der Sturmführer Bahr, ihm mit den Füßen zu treten und zu brüllen: Du polnische Sau, verreck endlich! Wenn Ossietzky sich erhob, wurde er wieder geschlagen, getreten. Einige Wochen lang wiederholten sich solche Szenen auf dem Gefängnishof. Nach einigen Wochen lag Ossietzky im Krankenrevier, sah um Jahre gealtert aus. Gebückte Haltung, eingefallenes Gesicht, gelbe, krankhafte Gesichtsfarbe, nervöses Gestikulieren mit den Händen, schlotternder Gang. So wurde er von einem Mitgefangenen geschildert. Am 10. Mai 1933 werden seine Schriften öffentlich verbrannt, zusammen mit den Büchern von Heinrich Heine, Marx, Engels, Tucholsky, Kästner, Marx, Remarque und so weiter. Die Voraussage von Heine begann erschreckende Wirklichkeit zu werden. Da, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Und damit zum Bericht von Karl Jakob Burckhardt, der als Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes das KZ Esterwegen besucht hat. Wird ja heute große Anstrengungen unternommen, diese KZ-Gedenkstätten zu beseitigen. Ne? Das erleben wir in Stukenbrock, oben in Schleswig-Holstein, und das bedroht auch Esterwegen. Reduziert ist das alles schon, auch mit Gartenanlagen so ausgestattet, dass sozusagen die Zeit darin, die Realitäten der Zeit nicht mehr wahrnehmbar sind. Zum Bericht von dem Karl Jakob Burckhardt, der kritische Augenblick meines Besuches, trat um 3 Uhr nachmittags ein. Auf dem großen Freiplatz zwischen den Baracken sagte ich zum Kommandanten Loritz: Jetzt wünsche ich, Herrn von Ossietzky zu sehen und zeugenlos mit ihm zu sprechen. Nach 10 Minuten kamen 2 SS-Leute, die einen kleinen Mann mehr schleppten und trugen, als heranführten. Ein zitterndes, totenblasses Wesen, ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen. Er schleppte ein gebrochenes, schlecht geheiltes Bein. Ich ging ihm entgegen, reichte ihm die Hand, die er nicht annahm. Herr von Ossietzky, sprach ich ihn an, ich bringe Ihnen Grüße Ihrer Freunde. Ich bin der Vertreter vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Ich bin hier, um Ihnen, soweit uns das möglich ist, zu helfen. Nichts. Vor mir, gerade noch lebend, stand ein Mensch, der an der äußersten Grenze des Tragbaren angelangt war. Kein Wort der Erwiderung. Ich trat näher. Danke. Sagen Sie den Freunden, ich sei am Ende. Es ist bald vorüber. Bald aus. Das ist gut. Dann noch ganz leise. Danke. Ich habe einmal Nachricht erhalten. Meine Frau war einmal hier. Ich wollte den Frieden. Dann wieder das Zittern. Ossietzky verneigte sich leicht in der Mitte des weiten leeren Lagerplatzes und machte eine Bewegung, als wolle er eine militärische Stellung annehmen, um sich abzumelden. Dann ging er, das eine Bein nachschleppend, mühsam, Schritt vor Schritt zu seiner Baracke. Kurt Tucholsky, ich habe ein böses Gewissen. Die Frage Deutschland ist für mich gelöst. Ich hasse das Land nicht, ich verachte es. Aber im Fall Ossietzkys habe ich damals versagt. Es war ein Gemisch aus Faulheit, Feigheit, Ekel, Verachtung. Und ich hätte doch kommen sollen, dass es gar nichts geholfen hätte, dass wir beide wahrscheinlich verurteilt worden wären. Dass ich vielleicht diesen Tieren in die Klauen gefallen wäre, das weiß ich alles. Aber es bleibt eine Spur Schuldbewusstsein. Nach der Internierung Ossietzkys im Februar 1934 ins KZ Esterwegen beginnt schon im Mai die internationale Kampagne zur Verleihung des Friedensnobelpreises für 1935 an ihn. Ein Nobelpreis im Jahre 35, der gar nicht verliehen wurde. Erst ein Jahr später. Die Kampagne geht weiter 1936 und führt da dann schließlich dazu, dass Karl von Ossietzky im Mai 36 verlegt wird ins Staatskrankenhaus der Berliner Polizei. Diagnose: schwere offene Lungentuberkulose. Am 23. November 1936 wird ihm rückwirkend für das Jahr 1935 der Friedensnobelpreis zugesprochen. Am 14. Dezember kommt er ins Sanatorium Nordend in Berlin, weiterhin unter ständiger Gestapo-Bewachung. Dort sucht ihn Hermann Göring auf, damals preußischer Ministerpräsident, und rät ihm, den Preis nicht anzunehmen. Ossietzky gibt Antwort in schriftlicher Form, die uns heute vorliegt. Nach längerer Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, den mir zugefallenen Friedensnobelpreis anzunehmen. Die mir vom Vertreter der geheimen Staatspolizei vorgetragene Anschauung, dass ich mich damit aus der deutschen Volksgemeinschaft ausschließe, vermag ich nicht zu teilen. Der Nobelpreis für den Frieden ist kein Zeichen des inneren politischen Kampfes, sondern der Verständigung zwischen den Völkern. Die Gestapo lehnt es dann ab, ihn zur Entgegennahme des Preises nach Oslo reisen zu lassen. Und Adolf Hitler verfügt, dass in Zukunft kein Reichsdeutscher mehr einen Nobelpreis annehmen darf. Ossietzky überlebt die folgende KZ-Haft nicht. Er stirbt am 4. Mai 1938 unter Gestapo-Bewachung im Berliner Krankenhaus Nordend an den Folgen der schweren Misshandlungen durch die Waffen-SS und die Lungentuberkulose. Seine Frau Maud und seine Tochter Rosalinde emigrieren nach Schweden. Und Rosalinde schreibt in ihren Erinnerungen unter der Überschrift, wie es auch war, man konnte wirklich von einer antifaschistischen Einheitsfront sprechen. In Schweden war sie möglich. Sie galt einem Menschen, der in Deutschland im KZ saß, zusammen mit linken Kameraden aus allen gesellschaftlichen Schichten. Er somit symbolisierte die deutsche antifaschistische Einheitsfront. Und hier zitiert sie Ossietzky, eine Einheitsfront, für die die Weimarer Republik zu feige war. Dieser Tag, schreibt sie weiter, der 23. November 1936, an dem ihm der Nobelpreis zugesprochen wurde, war ein Sieg aller antifaschistischen Kräfte in Schweden und überall. Ein Sieg für den Frieden, ein Sieg eines Menschen, der von sich sagte, ich wollte den Frieden. An diesem Tag hatte das Gute gesiegt. Oder, wie es ausgedrückt wurde, das Weltgewissen stand auf und den Namen, den es aussprach, war seiner. Das Urteil von 1931, wir kommen ins Heute allmählich, das in der Konsequenz zum Tod von Ossietzky führte, wird am 21. Dezember 1992, also wenige Jahre vor dem Fall der Mauer. Dieses Urteil wird vom Bundesgerichtshof als rechtsstaatlich und rechtskräftig bestätigt. Zwei Tage danach erklärt Rechtsanwalt Heinrich Hannover unter anderem in einem Interview der Taz, ich habe das übernommen, ich habe mit ihm mehrfach unterhalten, aber hier haben wir einen Wortlaut von Hannover, die politische Gesinnung der Richter des dritten Strafsenats vom Bundesgerichtshof kenne ich aus einer Vielzahl von Entscheidungen. Insofern habe ich keinen anderen Beschluss erwartet. Im Bereich, jetzt kommt ein Satz, den wir uns merken sollten, im Bereich der politischen Justiz lässt sich jede politische Auffassung juristisch begründen. Der Bundesgerichtshof bekennt sich noch 1992 zu der Auffassung, dass nach der damals vorherrschenden Ansicht das Wohl des Staates darin habe bestehen können, unter Verstoß gegen deutsches und gegen internationales Recht geheime Aufrüstung zu betreiben. Man hat den Kollegen des Reichsgerichtes auch zugebilligt, dass sie einen übergesetzlichen Notstand annehmen, der die Heeresleitung zum illegalen Aufbau einer Luftwaffe berechtigt. Das sind politische Wertungen, die ganz rechts angesiedelt sind. Man vermisst die Erörterung der Frage, ob es nicht auch damals dem Wohl des Staates entsprochen hätte, wenn die Öffentlichkeit durch kritische Journalisten aufgeklärt worden wäre. Der Bundesgerichtshof in Deutschland ist die letzte Instanz. Ich finde, die Schande dieses Beschlusses soll beim Bundesgerichtshof bleiben. Bertolt Brecht, auf den Tod eines Kämpfers für den Frieden, im Andenken Karl von Ossietzkys. Der sich nicht ergeben hat, ist erschlagen worden. Der erschlagen wurde, hat sich nicht ergeben. Der Mund des Warners ist mit Erde zugestopft. Das blutige Abenteuer beginnt, schreibt er 38. Über das Grab des Friedensfreundes stampfen die Bataillone. War der Kampf also vergebens, wenn der nicht alleine gekämpft hat, erschlagen ist, hat der Feind noch nicht gesiegt. Und Thomas Mann, Überschrift im Andenken Karl von Ossietzkys, geschrieben kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges 1944. Als ein Deutscher, den das Grauen vor der Gemeinheit und Gefährlichkeit des Naziregimes aus Deutschland vertrieb, habe ich allen Grund, dem Andenken Karl von Ossietzkys, des Mannes, der vor 6 Jahren den Märtyrertod starb für Freiheit und Frieden, meine dankbare und ehrerbietige Huldigung darzubringen. Er war der Mann, der dem Anfang des Bösen, dem bösen Anfang, zu widerstehen versuchte. Denn die Anfänge des Übels, das jetzt mit schwerer Mühe und unter blutigsten Opfern niedergerungen werden muss, bestanden schon in den frühen Tagen der Deutschen Republik. Sie bestanden in einer grundfalschen Auffassung von der Wiederherstellung der deutschen Ehre. Ihr Ausdruck war die geheime militärische Wiederaufrüstung, die unter den Augen der Autoritäten dieser Republik und des Präsidenten Feldmarschalls geschah und die Ossietzky als Schriftsteller enthüllte und leidenschaftlich bekämpfte. Von jung auf waren Weltfrieden und Völkerkooperation die Liebe und der Traum dieses zarten und edlen Menschen gewesen. Er war ein Todeskandidat und schon im Lagerhospital, als das Ereignis eintrat, das uns allen als sein moralischer Schlag gegen das Naziregime zu seiner Zeit, da sonst die Welt noch geringe Neigung zeigte, dem Bösen zu widerstehen, eine so große Freude und Genugtuung war, die Verleihung des Friedensnobelpreises an Karl von Ossietzky. Die Wut, die Verlegenheit der Nazimachthaber war groß. Man sagt, Herr Göring sei bei Ossietzky gewesen, um ihn zu überreden, den Preis auszuschlagen. Mit dem gewohnten Mut hat er das abgelehnt. Nicht um des Geldes willen, von dem er kaum etwas zu sehen bekam. Nebenbemerkung, der Anwalt von Ossietzky hat das Geld unterschlagen, bei Ossietzky ist kein Cent angekommen. Er hat das abgelehnt, nicht wegen des Geldes, sondern weil er die Kundgebung der Welt gegen die Verbrecher in seinem Lande, die bald noch größere Verbrecher an der Welt werden sollten, nicht abschwächen wollte. Hätte es mehr, hätte es genug Menschen von der Überzeugungskraft und Tapferkeit Karl von Ossietzkys in Deutschland gegeben, so wäre die Katastrophe vermieden worden, auf die die unglückliche Republik noch nicht wissentlich, das Naziregime aber bewusst und schuldhaft zusteuert. Alles, was man wünschen und hoffen kann, ist, dass dieser Krieg in Deutschland Charaktere herangezogen hat, die bereit sind, für Freiheit, Recht und Demokratie einzustehen, wie er es tat. Nur sie können verhindern, dass Deutschland denselben Weg wiedergeht, den es zu seinem und der Weltunheil seit 1918 gegangen ist und es Schritt für Schritt zurückführen in die Gemeinschaft der Völker. Thank you.